Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Hey, Pa! Hey, Oskar!
Moin! Servus!
Wir haben hier gerade ein paar Hacks gebraucht, um zusammenzukommen, aber wir kommen heute in dieser Collaboration-Folge, und zwar die erste Collaboration-Folge, die zeitgleich auf beiden Kanälen ausgestrahlt wird, auf Zoomer meets Boomer und auf On the Way to New Work. Ganz besonderer Anlass, ganz besonderer Gast. Pa ist heute zum dritten Mal bei On the Way to New Work und zum zweiten Mal bei Zoomer meets Boomer und zum ersten Mal in beiden gleichzeitig. 3, 2, 1, Mainz. Und wir machen das heute, weil heute ein besonderer Tag ist für die Global Workforce. Und Paar, erzähl mal, warum ist der Tag so besonders heute?
Der Tag ist also für uns bei Gallup besonders, weil wir unser jährliches State of the Global Workforce Report wieder rausholen, wo es uns darum geht, jährlich einfach zu schauen, wie wird Arbeit erlebt. Und das weltweit, also in rund 140 Ländern machen wir das. Und da gibt es immer a little good news, some bad news and some really ugly news leider. So good, bad and ugly. Und wir finden, es ist wichtig, da immer wieder einen Blick drauf zu haben, wie erleben Menschen in der Arbeit. Und heute kommt die State of the Global Workplace Report raus.
Super. Bevor wir in die Inhalte reinspringen, für die wenigen Hörerinnen und Hörer, die ich noch nicht kenne, ganz kurz, wer ist Paar, wer ist Gallup, und dann gehen wir auf die Studie ein. Ja? Magst du mal kurz erzählen?
Sehr gerne. Pa ist Papa von zwei Jungs. Pa ist Gambian German, also in Gambia geboren, in Bonn zur Schule gegangen. Pa hat sehr viel Glück mit seiner Lebensgeschichte. Meine Mama ist, als ich 14 war, nach Deutschland gezogen und hat mir und meiner Brüder alle möglichen Türen natürlich damit aufgemacht. Und Pa versucht, über die Arbeit irgendwas ein bisschen zurückzugeben. How can we make work better? Wie können wir die Arbeit besser für Menschen machen? Wohl wissen, dass wir mehr Zeit bei der Arbeit verbringen als mit allen anderen Aktivitäten. Und freue mich, dass ich das seit nun 17 Jahren bei Gallup machen darf. Nach einer Karriere in der Entwicklungszusammenarbeit dann bin ich zu Gallup gewechselt und da bin ich jetzt 17 Jahre. Und unsere Zielsetzung ist, und das sagt sich immer im Englischen besser, how do we fix the world's broken workplaces? Wie können wir Arbeit positiver gestalten, positivere Erlebnisse für Menschen schaffen, in dem Wissen, was uns die Zahlen immer zeigen, dass das Leben auch besser ist, wenn die Arbeit besser ist. Neben dem Produktivität und Geld und alles, it's also about people. Und das darf ich seit 17 Jahren bei Gallup machen. Und das bin ich und das ist Gallup.
Sehr cool. Die Studie, die ihr jetzt macht und die jetzt heute quasi rausgekommen ist, wenn diese Folge erscheint, wenn sie live geht. 140 Länder, sagt vielleicht noch mal ein paar Zahlen dazu. Wie viel Menschen sprecht ihr? Wie lange ist das Gespräch, was ihr da führt? Ein bisschen sowas zur Methodik. Und dann springen wir sofort rein in die wichtigsten Erkenntnisse.
Also das ist Teil des Whirlpool, des Gallup Whirlpool, ein Instrument oder ein Vehicle, was wir vor inzwischen fast 30 Jahren also aufgesetzt haben. Als Donald Rumsfeld hat die Frage bekommen, als die Amis Afghanistan invaded haben, hat irgendjemand Donald Rumsfeld gefragt, ja, aber wie geht's denn die Menschen? Was denken denn die Menschen in Afghanistan? Und da hat er sehr so schlapsig geantwortet, ja, sorry, but we don't have Gallup in Afghanistan. Und da hat Jim Clifton damals gesagt, Yeah, why don't we have Gallup in Afghanistan? Warum wissen wir nicht, wie es den Menschen in Afghanistan geht? Wir machen es in den USA, wir machen es in Europa. Warum machen wir es nicht auch dort? Und das war der Anfang, hat den Auftrag gegeben, sagen, wir brauchen eine Global Listening Vehicle. Wir möchten global in allen Ländern auf der Welt, wo es auch geht, ständig wissen, wie es den Menschen geht, was sie erleben. Und das war der Anfang. Und das machen wir jetzt so. Jährlich, mal sind es 150, mal sind es weniger. Manchmal kommen wir nicht in den Ländern rein, man lässt uns einfach nicht rein, passiert manchmal. Und das heißt, in jedes Land geht es uns darum, eine repräsentative Stichprobe zu ziehen. Das sind dann immer zwischen 800, manchmal sind es auch 200 Leuten, dass wir einfach eine repräsentative Stichprobe in dem Land haben, dass wir wirklich auch glaubwürdig und sehr credible über diese Ergebnisse reden können, weil sie repräsentativ sind. Und das machen wir jetzt seit, wie gesagt, fast 30 Jahren.
Super. Und ihr habt ja dann eben auch die großen Trends, die großen Linien. Und wir können mal versuchen, heute einmal die wichtigsten Ergebnisse uns anzuschauen. Oskar hat ein paar Fragen aus Sicht auch seiner Generation an dich. Und ich werde gleich so ein bisschen in die Co-Host-Rolle rutschen. Und Oskar wird so ein bisschen mehr fragen wahrscheinlich. Aber vielleicht fängst du mal an mit den Dingen, die du gesehen hast, die für dich den größten Erkenntniswert haben. Vielleicht legst du mal los und wir fragen einfach rein, okay?
Sehr gerne. Also ich lege mal vielleicht los mit dem, was sich nicht verändert hat. Ja, was sich nicht verändert hat, ist, dass die Arbeit wichtig ist. Also die Daten belegen immer weiterhin, dass wie wir Arbeit erleben, eine entscheidende Einfluss darauf haben, wie wir alles andere erleben. Also wir hören zwar immer wieder, aber es ist schön, wenn die Daten das immer wieder bestätigen. Fix work and life will be better. Und das ist das, was wir in den Zahlen wieder sehen. Was sich auch nicht verändert hat, leider, ist, dass die überwiegende Mehrheit der Menschheit, der Menschen, die arbeiten dürfen, also wir reden auch nur jetzt wieder nur über die unter uns, die das Glück haben, arbeiten zu können, was ja auch nicht alle haben, für die unter uns, die das Glück haben, arbeiten zu dürfen, ist es für die Mehrheit nicht sehr emotional ansprechend, zur Arbeit zu gehen. Weltweit sind es nur 21%, die wirklich mit Herz und Verstand bei der Arbeit sind. Also eine absolute Minderheit. Und das ist in fast jedes Land. Wir haben kein Land, wo wir über die Mehrheit sprechen, die engaged sind. Sogar in den Ländern, wo es am höchsten ist, liegen wir bei 31%. Also durch die Bank liegt unheimlich viel Potenzial da. Also wenn es darum geht, wie es den Menschen bei der Arbeit geht. Und das hat sich nicht verändert, sich sogar leider etwas verschlechtert. Was aufgefallen ist, was negativ aufgefallen ist, ist, dass es Führungskräfte schlechter geht. Also die unter uns, die Führungsverantwortung haben, und wir sehen in den Daten immer wieder, wie entscheidend Führungskräfte sind für unser Wohlergehen. Also so Happy Manager, Happy Employee, also dieser Zusammenhang sehen wir in den Daten immer wieder. Und deswegen ist das schon besorgniserregend, wenn gerade die Führungskräfte da einen ordentlichen Dip an den Tag erlegen. Und wenn man da genauer hinguckt, stellen wir fest, dass es zwei Zielgruppen sind unter den Führungskräften, leider. Und das wird für dich interessant sein, Oskar. Und zwar einmal junger Führungskräfte und einmal weiblicher Führungskräfte. Also zwei Gruppen, wo wir uns eigentlich alle vornehmen, da bewusster den Fokus drauf zu legen. Es gelingt uns offensichtlich nicht so gut. Und das ist eine sehr negative Sache, die aufgefallen ist in den Daten. Was bleibt, ist, dass die Menschen sehr gestresst sind, also ja. Weltweit. Also lässt sich natürlich durch die vielen Veränderungen teilweise erklären. Nicht ausschließlich. Wir waren auch vorher schon sehr gestresst. Ja. Aber durch die Veränderung wird es nicht weniger. Es geht uns nicht so gut. Zu vielen von uns geht es leider nicht so gut aktuell.
Ja, vor allem in Deutschland hatte ich ja irgendwie gelesen, dass wir jetzt von 14% der Mitarbeiter, die emotional hochgebunden sind an das Unternehmen, auf 9% runtergerutscht sind. Und das ist schon erschreckend, wenn nur ein Zehntel der deutschen Arbeitskräfte wirklich sich wohlfühlt, voll und ganz im Job und zufrieden ist. Und das, also leider ist es oft auch das, was ich sehe. Ich reise ja wirklich sehr viel. Und es gibt die Ausnahmen, bestätigen da leider auch die Regel, aber das Thema, was halt dominiert, ist Stress, ist Angst. Und ich glaube, KI ist da einer der großen Treiber. Das ist ja bei euch auch in der Studie durchaus ein Punkt. Es haben halt zwar schon 56% angefangen im letzten Jahr, KI-Tools zu benutzen, aber am Ende sagen auch nur ein Drittel der Leute, dass ihr Unternehmen ihnen auch aktiv dabei hilft, zukunftsfähige Skills zu entwickeln, dass wir vor allem in Deutschland diesen Gap und diese Diskrepanz haben zwischen Technologiewandel, Weiterbildungsangeboten und das eben auch in Deutschland besonders besonders groß ist. Das lässt sich schon auch aus den Zahlen ablesen, ne? Weil ich merke es jede Woche bei der Arbeit, die Mitarbeiter wollen und Führungskräfte wollen eigentlich auch, aber irgendwie kriegen wir es nicht so richtig in die Vertikale, weder staatlich noch im unternehmerischen Kontext. Das ist so ein bisschen beklemmend.
Es ist so, wir reden bei Gallup immer gerne von der emotionalen Ökonomie. Also es gibt die harten Fakten und es gibt die Gefühle. Und eine der Barrieren, die du da ansprichst, ist wirklich Mindset.
Ja.
Und das muss ja, also ich nenne jetzt natürlich keinen Namen, aber ich erlebe ja gerade einen Riesenkonzern, das unheimlich viel Geld reinsteckt in das Thema KI-Nutzung, Trainings und schreiben es groß auf der Fahne. Wir wollen das treiben. Wenn wir uns aber die tatsächlichen Adoption Rates anschauen, inwiefern wird das, was angeboten wird, überhaupt ausprobiert und ausgenutzt, dann sind die Zahlen doch sehr enttäuschend. Und dann, also erlebe ich dann Vorstellungen, die sagen, kann doch nicht wahr sein, warum machen die das nicht? Das ist faule Säcke und. Aber muss ich die Frage stellen, okay, was ist, inwiefern hat die emotionale Ökonomie hier einen Einfluss drauf? Und wenn in Deutschland zwei Drittel, also mehr als zwei Drittel der Menschen, die arbeiten dürfen, angeben, ich fühle mich hier, also nicht, habe ich nicht das Gefühl, dass sich jemand für mich als Mensch interessiert.
Ja.
Dann warum soll ich überhaupt in ein Risiko eingehen? Warum soll ich überhaupt irgendwas wagen? Warum nicht mich lieber zurück in meine Komfortzone einziehen und jetzt die nur Stellung halten? Und das ist doch die Versäumnis, die mit Führung und Engagement, also emotionaler Mitarbeiterbindung zusammenhängt. Weil wir die Bedürfnisse dieser Menschen nicht erfüllen, treten sie auch nicht selbstbewusst auf, probieren sie auch nicht aus. Stattdessen ist da mehr eher Angst, Sorge. Und vielleicht letzter Satz, was mir nicht gefällt an die Diskussion zu vielen diesen Themen, ist, dass der Eindruck ist, ach ja, es sind wegen den vielen Veränderungen, deswegen sind Menschen natürlich verängstigt, natürlich ziehen sie sich zurück. Und dieser Kausalität stimmt einfach nicht. Also die Veränderung kann Verunsicherung auslösen, aber es geht immer auch, hängt davon ab, was ist mein emotionaler Zustand gerade. Wenn ich Wertschätzung erfahre, wenn ich Vertrauen erfahre, wenn mir Mut gemacht wird, dann muss mir diese Veränderung keine Angst machen. Dann kann ich sogar offen darauf zugehen, weil I know I'm in a safe space. Und wir haben eine Führungskultur, die diese Safe Spaces nicht unbedingt für Menschen schafft. Und dementsprechend ist alles neu erstmal nicht gut.
Ja, also ich, das ist, sage ich immer so als Beispiel, ne? Es kann einem militärischen Führerin, ich sag mal jemand, der im Krieg eine Einheit von 20 Leuten, 20 Menschen führt, gelingen, Safe Space zu erzeugen, durch Vertrauen, durch ich sehe den Menschen in einer Situation, wo alle wissen, wir können hier unter Umständen unser Leben verlieren, und gleichzeitig in einer Unternehmensberatung, wo alle sechsstellig bis siebenstellig verdienen, können es Führungskräfte hinkriegen, dass niemand sich safe fühlt. Also das heißt, die Erklärung immer in dem Außen zu sehen und zu sagen, ja, die Welt ist ja so schwer und wir haben die Permakrisen und der Trump ist wieder hier und der Putin da, ist zu billig. Also wir haben als Führungskraft die Möglichkeit, Safe Space zu erzeugen, egal wie die Außenbedingungen sind. Nicht völlig egal, aber die und was wir eben auch sehen, wir sehen Studien, dass hoher Krankenstand ist ja häufig ein Indikator dafür, dass der Safe Space nicht da ist, dass Führungskräfte, die einen hohen Krankenstand haben und dann ihren Bereich wechseln oder ihr Unternehmen wechseln, den hohen Krankenstand mitnehmen und andersrum. So, und aber lass uns doch mal vielleicht einmal bei diesem Thema Führung bleiben. Könnt ihr aus euren Daten oder aus anderen Daten auch sagen, wo das herkommt? Also was sind die Ursachen dafür, dass das nicht funktioniert, Vertrauen in Führung?
Vielleicht lohnt es sich erstmal zu definieren, was ist denn guter Führung? Was suchen Menschen von ihren Führungskräften? Also das ist ja, also wir bei Gallup haben in den 50ern angefangen, Mitarbeiterbefragungen durchzuführen, um wirklich zu wissen, wie können wir Zufriedenheit steigern, wie können wir das messen, was für die Unternehmen wichtig ist, damit sie da auch an die Themen erfolgreich arbeiten können. Und haben irgendwann festgestellt, nicht alles, was wichtig erscheint, ist auch wichtig für unser Zustand und unsere Emotionen und unsere Produktivität, unsere Leistungsbereitschaft, Veränderungswilligkeit bei der Arbeit. Nicht alles ist wichtig. Da haben wir zum Beispiel festgestellt, Zufriedenheit mit dem Gehalt, super spannendes Thema, anscheinend nicht so predictive. Zufriedenheit mit dem Firmenwagen ist in Deutschland ein wichtiges Thema. Wir finden alle Firmenwagen super, super wichtig. Sagt aber wenig darüber aus, wie motiviert wir sind, wie leistungswillig wir sind. und haben da dann in eine globale Studie wirklich über 1 Million Menschen in vielen Unternehmen, wo wir schon Kennzahlen hatten, wo wir die Leute schon mehrfach befragt hatten und auch Performance-Daten hatten, einfach gesagt, wir machen hier jetzt mal eine Big Data Exercise, haben über 1 Million Menschen mit Fragen bombardiert, auf der Suche nach Fragen, die differenzieren. Heißt, die was sind die Bedürfnisse, auf die es wirklich ankommt? Und das Ergebnis war so eine Bedürfnispyramide, die wir identifiziert haben. Dass Menschen an einem Arbeitsplatz, ob sie CEO sind, ob sie Podcaster sind, ob sie Busfahrer oder Fahrerin sind und was auch immer, gibt es eine Set of Needs, die wir alle an unserem Arbeitsplatz haben. Das sind Bedürfnisse wie, weiß ich, was von mir erwartet wird. Klingt sehr banal und selbstverständlich. Weltweit weiß aber nur, die Hälfte der Menschen geht jeden Tag zur Arbeit und ist sich nicht ganz sicher, was von ihnen erwartet wird. Sind sich ungefähr sicher, so 80% sicher. Und das schafft so viel Stress und Verunsicherung und vor allem Verschwendung von Ressourcen. Wie viel Zeit wir alle damit verbringen, nochmal Alignment zu schaffen, nochmal Klarheit zu schaffen. Michael, du hast gerade das Beispiel Militär. Im Militär wird das zum Beispiel gelernt. Erwartung setzen ist das wichtigste und fundamentalste Aufgabe, wenn man Führung hat. Ja. Klare Erwartung setzen, dann muss ich die Druck zurückgemeldet bekommen, um das auch nochmal zu bestätigen. Ja, hast du richtig verstanden. Nur die Hälfte der Menschen weltweit haben das. Das ist so ein Bedürfnis. Aber es sind auch Bedürfnisse, wie fühle ich mich als Mensch? Werde ich hier gesehen? Interessiert sich jemand für mich? Aber es sind auch Bedürfnisse, die mit harten Performance zusammenhängen. Arbeite ich mit Menschen, die einen Antrieb haben, Arbeit von hoher Qualität zu liefern? Es ist enorm frustrierend, wenn ich das Gefühl habe, ich gebe alles, aber der Peter nebenan, der chillt irgendwie. Das ist ein Motivationskiller. Ja. Oder ein Bedürfnis wie Freundschaften. Erlebe ich Freundschaften am Arbeitsplatz, wofür ich in Deutschland immer wieder belächelt werde, weil ich sage, wieso reden wir jetzt über Freundschaften? Weil die Zahlen haben gezeigt, auch in Deutschland und überall auf der Welt, dort, wo Freundschaften am Arbeitsplatz herrschen, wird einfach produktiver, schneller, agiler, offener gearbeitet und bessere Ergebnisse geliefert. Also erstmal muss man verstehen, die Bedürfnisse, über die wir hier sprechen, sind häufig wirklich emotionale Bedürfnisse und die haben am meisten mit den lokal Erlebten zu tun. Weniger mit unseren Vorstandsvorsitzenden, die sich immer für sehr, sehr wichtig halten. Ich darf die immer dran erinnern, it's not about you. Mhm. Also es geht wirklich um die lokal erlebte Führung, die das prägt. Und auf die Frage, also daher die einfache Antwort auf deine Frage ist, ja, woran hapert es? Die unmittelbare Vorgesetzte. Wer ist meine Führungskraft? Und wir sehen in den Daten aber, dass fast die Hälfte der Führungskräfte sagen, es hat mir keiner beigebracht, wie das geht hier beim Führen. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, finde ich, in den Daten, wie viele Führungskräfte eigentlich helpless sind, bisschen fast schon hoffnungslos sind. Sie wissen gar nicht, wie das geht, wollen aber Führungskraft werden, weil man muss ja Führungskraft werden, leider, um erfolgreich zu sein in unserer Welt, in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. So werden viele Leute in Führungspositionen kommen, die eigentlich gar nicht führen wollen, vielleicht auch gar nicht führen sollten. Und dann hilft man denen gar nicht dabei zu führen. Mhm. Das würde ich sagen, vielleicht sind so die zwei Hebel. Auf die Führungskraft kommt es an. Das zweite ist, dass viele gar nicht wissen, wie sie gut führen.
Ja. Voll, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema, wenn man in deutsche Konzerne schaut, ist ja auch eine riesen Führungsproblematik. Man denkt immer, es gibt genug Führungskräfte, wenn man so im eigenen Kontext schaut. Vor allem, ich komme ja aus dem Dienstleisterbereich, da denkt man so, boah, es gibt eigentlich schon genug Chefs und Chefinnen, aber in ganz vielen Bereichen in Deutschland gibt es ja einfach eine riesen Diskrepanz und ich glaube, dass das ein Problem ist. Nur weil man Führungskraft wird, heißt es nicht, dass man auf dem Weg dahin ausreichend gut gecoacht wurde, dass man zwangsläufig prädestiniert dafür ist, sondern ja, so wie du sagst, es ist halt vorgegeben, man muss es machen. Und ich trainiere ja auch Menschen im Kontext von, wie führt man die Gen Z, wie führt man im Kontext von KI. Und ich glaube, mit dem Tempo, mit dem sich gerade alles verändert, auch mit dieser jungen Generation, die reinkommt, ich merke es ja selber, wenn man von jüngeren Kolleginnen, ohne dass man sie anleitet, einfach unreflektierte KI-Antworten bekommt, weil die einfach so unfassbar gut mit ChatGPT umgehen, muss man sich auch selber als Führungskraft hinterfragen, selbst ich mit 29, wie gut verstehe ich diese Tools und wie gut verstehe ich das Thema, dass ich verstehen kann, ist das jetzt ein reproduzierter Spaß aus der künstlichen Intelligenz oder ist das etwas, was sich jetzt hier die junge Kollegin, der junge Kollege ausgedacht hat? Und wir hatten 30 Jahre Zeit für die digitale Transformation und jetzt haben wir für KI in 3 Jahren, 4 Jahren nicht die Zeit, nicht die Ressourcen und auch nicht die Dringlichkeit gehabt, wie wir uns eigentlich daran anpassen müssen, dass sich alles verändert. Ne? Und ich denke mal, das kann ich mir nur vorstellen, dass sich das in den Zahlen auch einfach bei euch widerspiegelt, weil wir sehen, nur 21% oder um die 20% vertrauen ihrer direkten Führungskraft uneingeschränkt. Und 2019 waren es noch fast 50%. So, was ist in diesen 6 Jahren passiert? KI ist passiert. So, und alle Leute verstehen im Privaten, wow, krass, was das mit meinem Leben macht. Ich kann mir personalisierte Reisen planen, ich kann meinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Überall hilft es mir. Warum wird es im Arbeitsalltag nicht so besprochen, dass es uns allen helfen kann, dass wir da auf Augenhöhe arbeiten, voneinander lernen, miteinander lernen? Ich glaube, dass das einen riesen Impact hat. Natürlich Permakrise hin und her, aber jeder Mensch, der mit seinem Gehirn arbeitet und mit dem Laptop arbeitet, fühlt sich auch irgendwo aktiv bedroht von dem, was aus der Maschine jetzt kommt, was KI ermöglicht. Ne? Also das seht ihr schon auch in den Zahlen, oder?
Absolut, absolut. Ja. Hast du gerade wirklich sehr gut zusammengefasst. Die Ängste nehmen zu, also beziehungsweise die Veränderung, die Rahmenbedingungen ändern sich, treffen aber auf Menschen, die davor schon nicht unbedingt sich gehört oder wertgeschätzt gefühlt haben, die davor schon nicht das Gefühl haben, okay, es geht jetzt um meine Person. Und man muss an der Stelle sagen, ich will hier auch kein Führungskräfte-Bashing treiben, das wird mir immer wieder unterstellt. Ich habe nur niemanden anderen, der diese Aufgabe machen könnte. Ja. Also es können nur die Führungskräfte da dieser Schutz anbieten, diesen Raum schaffen, um über diese Ängste zu reden, um aus vielleicht Ängste sogar Chancen zu erkennen. Diese Gespräche können nur Führungskräfte wirklich facilitieren und moderieren. Es gibt welche unter uns, es gibt ein paar weniger unter uns, die können sagen, ja, ich brauche keinen Führungskraft, ich mache das alles für mich. Und ich weiß, viele von uns möchten glauben, dass wir genau diese Person wären, sind wir nicht. Das sind wirklich die absoluten Ausnahmen. Die meisten Menschen brauchen andere Menschen. Wir sind soziale Wesen, aus der Evolution kommt das. Wir brauchen diese Rückmeldung von anderen, von Freunden, von Kollegen, von Bekannten und bei der Arbeit von unseren Vorgesetzten. Und wie viel Zeit haben Führungskräfte in der Vergangenheit damit verbracht?
Ja, genau.
Recht das ist wenig. Das Thema. Und das bleibt so. Ja. Und solange sich Führungskräfte da...
Bitte. Finde ich ja das Spannende, weil ich meine, durch KI kannst du ja so viele prozessuale Dinge, also jetzt keine Ahnung, bei mir im Team, mein Chef, ich habe mich beschwert, dass ich so viel Rechnung schreiben muss. Dann haben wir einfach ein Tool mit KI gebaut, das mir jetzt meine komplette Rechnungsstellung automatisiert. Mit so Agenten geht das ja alles. Und klar, wir haben in Deutschland nicht über unsere Hausaufgaben gemacht, aber auch global wird man, glaube ich, jetzt sehr schnell merken, dadurch, dass Google und alle das jetzt auch in die breite Masse bringen, dass man bald, sehr viel mehr Zeit haben wird als Führungskraft, um sich genau um diese Themen zu kümmern. Ich glaube, jetzt ist A, der Zeitpunkt, um sich zu hinterfragen, was mache ich mit dieser Zeit? Und wenn man in eure Zahlen schaut, weiß man ja sehr klar, womit man sich beschäftigen sollte, um eben Themen wie Wechselbereitschaft runterzubringen, um Vertrauen zu stärken und das Stresslevel der Mitarbeitenden zu senken. Und das ist einfach Zeit mit den Mitarbeitenden zu verbringen und diese psychologische Sicherheit wiederherzustellen. Und also ich merke es ja selber in meinem Alltag, was diese Technologie kann und an sich all diese Probleme, die wir haben, mit zu wenig Zeit und zu viel Stress und zu viel Druck, all das lässt sich jetzt schon lösen. Klar müssen dann viele Unternehmen noch ihre Hausaufgaben machen, was ihre Dateninfrastruktur angeht. Aber tendenziell haben wir jetzt das erste Mal die Möglichkeit, dieses Hamsterrad, das wir uns geschaffen haben, als Gesellschaft zu durchbrechen. Also ich wünsche mir, dass wir nächstes Jahr hier wieder zusammensitzen und sagen, oh krass, wir sehen in den Zahlen echt, das ist so ein bisschen in der Breite angekommen, es geht wieder nach oben, Führungskräfte haben wieder mehr Zeit, sich um ihre Mitarbeitenden zu kümmern. Die Jüngeren bringen diese KI-Themen in die Vertikale. Die Älteren nutzen ihr Wissen, um das Ganze dann auch zu überprüfen und zu schauen, wie schaffen wir im Tandem, das besser zusammenzuarbeiten. Also ich sehe da immer viel mehr Chancen als jetzt Angst und Vorsicht. Aber ja, es fängt mit den Leuten an, die es auch von ganz oben ins Unternehmen tragen. Und ja, spannend, dass das bei euch eben auch so die Zahlen zeigen. Und auch wenn man dann jetzt, sag ich mal, wenn man den aktuellen Bericht liest, vielleicht so ein bisschen demotiviert sein kann durch die letzten 6 Jahre. Ich glaube, wir könnten in 6 Jahren ganz woanders sein, wenn wir das jetzt echt mal ernst nehmen und die Zeit, die wir gewinnen werden und die Effizienz da reinstecken, wieder ins Zwischenmenschliche zu gehen und genau das zu nutzen, was sich die Menschen wünschen. Ne? Und ich meine, auch jede Führungskraft sich eigentlich wünschen sollte. Mehr Zeit für Führung und konkrete Fortbildung der Kolleginnen.
Da du meine Rolle sozusagen übernimmst hier, ich bin sonst nämlich der Optimistische, ja, dann spiele ich mal die andere Seite, dann bin ich mal der Pessimistische heute.
Ja, gerne.
Du hast das richtig gesagt, wir könnten eigentlich so viel Zeit sparen. Wir können, also das viel, die Möglichkeiten sind gegeben. Meine Sorge aktuell, vor allem in Europa, ist, werden wir diese Möglichkeiten wahrnehmen? Mhm. Und momentan habe ich nicht das Gefühl. Ich meine, wenn ich höre, was du gerade beschreibst, Oskar, bist du damit leider wirklich noch die Ausnahme der Menschen, die sagen, ich habe ein Problem. Welche Möglichkeiten bietet mir die Technologie? Welche Möglichkeiten bietet mir mein Umfeld, um was draus zu machen? Leider ist es so, dass die Mehrheit, und nicht, weil sie böse, faul oder nicht wollen, sondern weil sie nicht ermutigt sind, weil man denen nicht Mut gemacht hat, weil sie Angst vor, wir haben das Thema in Deutschland, Fehlerkultur. Dieses muss alles perfekt sein. Und wenn es nicht perfekt sind, dann probieren wir es erst gar nicht. Ja. Das alles führt dazu, dass meine Angst ist eher, dass wir in 6 Jahren immer noch sagen, wir haben so tolle Möglichkeiten, genutzt wird es aber von 4% der Menschen und die rechtlichen Führungskräfte machen es genauso, wie sie es immer gemacht haben und somit haben sie keine Zeitersparnisse eigentlich bekommen. Ja. Und dafür müssen die Systeme ran. Also ja. Ja, vor allem, wenn wir über Unternehmen, größere Unternehmen vor allem reden, spielen die Systeme eine entscheidende Rolle. Wie sieht unser Performance-Management-Ansatz aus? Wenn der nicht Innovation fördert, dass Leute was Neues probieren, oder, sondern dass man dafür bestraft wird, dann werde ich natürlich nichts machen. Du hast zu Recht das Thema Vorbildfunktion angesprochen. Ich arbeite mit vielen Vorständen in großen Konzernen, die dann sagen, we need to use it, wir müssen es nutzen. Wo ich sage, und wann hast du das letzte Mal eigentlich KI genutzt? So, ich bin so, wo ich denke, okay, well, also sorry, ich muss das ja auch vorleben. So, du kannst nicht einfach erwarten, da muss auch eine Pull entstehen. Das passiert auch nicht. Und das ist jetzt auch wieder sehr europaspezifisch. Dort sogar, wenn wir es probieren, die Leitflanken, die wir uns da immer wieder auferlegen von Datenschutz, und ich will nicht Datenschutz wieder kritisieren, aber das ist immer wieder ein Faktor. Dann gibt's also Eindrücke von Betriebsräten, sagen, naja, aber wie wird, und nee, warten wir es ab. Und das dauert und dauert und dauert. Und also wir müssen um uns herum gucken. Wir sind ja nicht alleine. Also Europa ist nicht alleine. Und die Adoption Rates, wenn ich im Middle East zum Beispiel bin, ja, ich weiß, wir schmunzeln immer über die Emiraten, das alles, die haben doch nur Öl und die probieren viel mehr und viel schneller. Und
Dubai zeigen mir das jede Woche. Voll. Also das kann ich genauso unterschreiben, auch aus der Praxis. Das ist beeindruckend. Auch wenn ich zu Besuch bei den Kollegen in Schweden bin, ne, da sind die Kunden auch auf einem ganz, ganz anderen Level, weil da selbst der Staat ja alle Daten über jeden Menschen, der in diesem Land lebt, gesichert hat. Die können die nicht zwangsläufig nutzen, aus Compliance-Richtlinien, aber jetzt durch europäische Modelle, durch Mistral und Co. wird es ja da auch die Möglichkeit geben. Klar, also ich sehe und höre, was du sagst und was mir noch jetzt ganz wichtig ist. Unsere letzte Folge, schön, dass du es ansprichst, war das Thema von der Fehlerkultur zu einer Lernkultur. Das uns irgendwie auch schon lange beschäftigt, wo wir echt schon gefühlt 10 Jahre drüber sprechen, wie bekommt man das hin? Das wäre vielleicht nochmal ganz spannend, weil du da von anderen Ländern sprichst. Das ist ja in Deutschland einfach verankert in uns. Fehler sind gleich schlecht, deswegen probieren wir erstmal nicht aus und hemmen natürlich dann dadurch auch unsere Adoptionsrate, was KI angeht. Es könnte ja halluzinieren, es könnte ja nicht funktionieren, deswegen lassen wir es vielleicht lieber gleich. Und wenn das von der IT bis hin zur Führungsriege alle so denken, klar, dann können wir uns auch gleich gute Nacht sagen und
genau.
Weiter schlafen und hoffen, dass es irgendwie so weitergeht, wovon ich nicht etwas gebe. Naja, aber was für Länder sind denn Beispiele für so eine positivere Lernkultur, wenn man da in die Zahlen schaut? Gibt es da irgendwie Beispiele?
Ich stelle die Frage nochmal, habe ich nicht ganz verstanden.
Also welche Länder zeigen uns eigentlich, dass es anders geht? Dass man, wenn dass es auch bei Leuten besser geht, wenn man mutiger ist, wenn man nicht so stark in einer Fehlerkultur lebt, sondern eher
Lernkultur
ist, also so wie im Middle East zum Beispiel. Ist das so, sind das so die Beispiele, die ihr da gerne nutzt?
Also ich denke so drei Länder, um mal sehr unterschiedliche Länder zu nehmen, wo es besser läuft. Auch nicht perfekt übrigens. In all diesen Ländern ist unheimlich viel Potenzial da. Also ein Beispiel, was man heute kaum noch nennen darf, ohne dass geschmunzelt wird, ist USA. Ist und bleibt USA mit all deren Macken und all deren Herausforderungen. Reden wir über ein Land, wo viel mehr Menschen sehr selbstbewusst Sachen einfach probieren. Mhm. Und das hat mit, Michael, einer deiner Lieblingsthema, das Thema, sie haben auch eine viel stärkenbasierte Kultur, eine Kultur, die auch Individuen feiert.
Ja.
Ich nehme immer das Beispiel. Ich habe Kinder, die sind jetzt 13 und 14, der eine braucht Nachhilfe an einer Stelle. Und was in Deutschland noch nie vorgekommen ist, dass man Nachhilfe bekommt in den Fächern, in denen man sehr gut ist. Ja. In USA kriegt man überwiegend Nachhilfe in den Fächern, in denen man sehr gut ist. Wenn man sagt, you're good at this, Da bauen wir noch drauf auf. Was macht das mit Menschen? Das macht uns selbstbewusster, das macht uns mutiger. Und mutige Menschen probieren mehr aus. Selbstbewusste Menschen trauen sich mehr und gehen das Risiko, Fehler zu machen. Wir sind hier in Deutschland und in Europa im Großen und Ganzen viel stärker damit beschäftigt, Fehler zu minimieren. Ja. Also Fehler zu reduzieren, als Exzellenz zu maximieren. Und das Ergebnis ist das, was wir haben, nämlich einer der tollsten Gesellschaften auf der Welt, aber sehr, sehr, you know, keep it average, idealerweise, und bloß nicht zu sehr auffallen, bloß nicht zu schnell. Und dementsprechend, also haben wir auch wir haben jetzt viel über Engagement und emotionale Bindung gesprochen. Wenn wir über das Thema Wohlergehen als Ganzes reden, sind wir in Europa ja Weltmarktführer, also sind wir ja Führer. Also in kaum einem Kontinent geht es Menschen so gut wie in Europa. Ja. Also, und das ist das Ergebnis von diesem just don't rock the boat mindset, nenne ich es mal. Macht man das Basic gut, we avoid damage, aber dieses nach oben Exzellenz ausprobieren, sich wagen, innovativ sein, das bringen wir nicht mit. Das haben die in den USA viel stärker ausgeprägt und das sehen wir auch in so viele von Silicon Valley, über Medien, über Hollywood, da wird einfach viel mutiger probiert. Ein anderes Land, was auch ganz anders ist, wo wir aber auch viel mehr positive Beispiele sehen, sind die Emiraten. Das sehen wir auch in die Qualität der erlebten Führung. Was Engagement angeht, gehören sie zu den Ländern, die ein höheres Engagement haben. Also wir liegen in Deutschland bei 9%. Die liegen bei, glaube ich, 28%.
Wow.
Also da ist schon einfach ein Unterschied. Und da,
Einmal so gut.
Und ich als jemand, der seit 7, 8 Jahren auch viel dort arbeitet, musste ich irgendwann schmerzlich einfach zugeben, nein, it's not fake. So, ja. Man sieht einfach, wie sie arbeiten. Man sieht, mit welchem Drive sie an die Arbeit angehen. Und das sind natürlich auch Menschen aus überall hingekommen, um zu arbeiten. Das heißt, die Kultur ist auch einfach so eine achievement-oriented Kultur, muss man auch fairheitshalber sagen. Ja. Aber nehmen wir ein ganz anderes Land wie Indien. Und wir könnten 2 Bücher schreiben über die vielen Herausforderungen, die Indien als Land so hat. So, das ist easy, ja, wo es in Deutschland signifikant besser geht. Und wenn ich aussuchen kann, wohne ich auch trotzdem lieber in Deutschland. Ja, dafür bin ich extrem dankbar. Aber wenn wir über Workplace Mindset, Motivation, Entrepreneurial Mindset, try and so, sind die einfach weiter. So.
Absolut.
Also, und es ist eigentlich traurig für uns Europa, weil wir eigentlich das Fundament haben, was viele dieser anderen Länder sich wünschen, aber nicht haben. Aber wir bauen halt nicht auf unser Fundament. Stattdessen verlassen wir uns auch einfach auf dieses Fundament. Und das wären so 3 sehr unterschiedliche Länder, die mir da einfallen.
Ich würde gerne mal einen Punkt machen. Wir haben ja in den letzten 5 Jahren dramatische Verschiebungen in der Art und Weise, wie wir arbeiten, allein durch das Thema Corona. Wir haben gesehen, dass Menschen sehr viel Verantwortung gezeigt haben, übernommen haben, sich selbst organisiert haben, technologische Lücken, die Unternehmen haben, irgendwie gefixt haben und es hinbekommen haben, in der Corona-Krise aus dem Schlafzimmer, Kinderzimmer irgendwie zu arbeiten und am Anfang auch Produktivitätsschübe gehabt haben. Und Menschen haben Verantwortung gezeigt. Jetzt ich bin ja ein Bürofan, haben wir auch schon oft diskutiert in Einzelgesprächen. Aber ich sehe jetzt mit Sorge diese unreflektierten Return-to-Office-Policies, wo einfach gesagt wird, ja, wir sehen jetzt, die Daten sind nicht mehr gut, ihr müsst jetzt wieder alle zurückkommen. Das heißt also, das, was Menschen, also Oskar ist so sozialisiert worden, sein Bruder Moritz ist so, die haben ihren Job, das Arbeiten angefangen im Homeoffice und da wurde gesagt, ab sofort kannst du es dir immer ausruhen und jetzt geht's auf einmal anders. Spielt diese, und ich will jetzt gar nicht in die Diskussion einsteigen, was ist der richtige Mix und was ist besser, sondern eher die Diskussion, spielt dieses Verfall in alte Muster, also wenn sobald eine Krise kommt, sagen, ja, New Work ist ein Schönwetterkonzept. Collaboration ist ein schön, wir müssen wieder zu den allen, ne? Order the Mufti, Command and Control. Spielt das eine Rolle aktuell, dass die Daten schlechter sind, dass eben genau die kleinen Fortschritte, die wir so gemacht haben, alle wieder mit dem Arsch umgerissen werden?
Die einfache Antwort wäre nein. Also die Antwort, man muss ja sagen, so gravierend haben sich die Endergebnisse ja nicht verändert. Klar, wir haben in Deutschland jetzt wirklich einen Rückschritt erlebt, ja, von 14% Engage auf 9% Engage. Das hat sich offensichtlich nicht so dramatisch verändert. Mhm. Weltweit sind wir von 23% auf 21%, die mit Herz und Verstand bei der Sache sind, engaged sind. Also auch nicht den großen Sprung. Und wenn wir uns auch die Zahlen auch schon, also wenn wir bei diesem Thema erlebte Führung, erlebte Kultur, das ändert sich up and down a little bit. Wir haben da wirklich keine Riesenveränderungen gesehen, obwohl sich unser Arbeitsumfeld komplett und drastisch verändert hat. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das die Ergebnisse erklärt, aber teilweise natürlich schon, denn was uns zum Beispiel in Deutschland haben wir gesehen, dass die Wahrnehmung ist, dass die Zusammenarbeit schwieriger wird. Also aufgrund von Remote Work, aufgrund von sich nicht jeden Tag sehen. Und wir haben in den alten Studien immer wieder festgestellt, dass dort, wo die Qualität der erlebten Führung sowieso keine Stärke war, da war Remote ein destruktives Phänomen.
Also, ja, okay. Mhm.
Also, aber wo die Führungsqualität positiv war, dann hat man einfach bewusster geführt, bewusster Leute an bestimmten Stellen zusammengebracht, an bestimmte Slots zusammengebracht.
Danke.
Das sind dann die Führungskräfte, die dann auch sagen, hey, ich habe jetzt mit Oscar jetzt irgendwie 4 Tage nicht geredet, nichts gehört. Einfach mal ein WhatsApp, was geht. So, so zu verstehen, das ist Teil der Aufgabe. Ja, so. Deswegen dürfen wir diese Rahmenbedingungen nicht immer, also das machen wir viel, einfach sagen, oh ja, es ist wegen der Art, wie wir jetzt arbeiten, sind die Ergebnisse. Ja. Das würde ich nicht zustimmen. Aber was ich zu dem Thema Remote sage, was wir in den Zahlen sehen, ist, es ist nun mal komplexer, als wir es uns machen wollen. Es ist so, dass die Qualität der Zusammenarbeit aus Sicht von Menschen nachgelassen hat. Aber die andere Seite der Medaille ist, die Leute wollen trotzdem diese Flexibilität beibehalten und das geben sie nicht wieder her.
Naja.
Deswegen ist die Black-and-White-Reaktion, die wir gerade in vielen Unternehmen erleben, auf der einen Seite nachvollziehbar. Also es gibt Gründe dafür. Die Antwort darauf ist meiner Meinung nach die falsche. Aber ich glaube, dass viele Unternehmen sich bewusst sogar für diesen Weg entscheiden, weil viele mussten ja auch ein paar Leute loswerden. Da denkt man sich, gut, wenn ich so auch ein paar Leute loswerde, ist auch nicht verkehrt. Also es gibt viele Unternehmen, die aktuell wirklich remote als Strategie nutzen, um Leute bewusst zu verlieren. Ist wirklich eine Strategie. Ich glaube, die werden alle irgendwann... ich meine, was viele dieser Unternehmen offiziell sagen und was sie informell machen, ist auch immer nicht das Gleiche.
Ja.
Offiziell sagen alle, ihr müsst alle ins Büro kommen, wenn man dann aber in den Unternehmen guckt.
Ja.
Ist da schon eine gewisse Flexibilität da. Mhm. Aber da die brauchen wir. Also das kann man nicht schwarz-weiß machen. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Situationen. Der eine hat jemanden daheim, den man aufpassen muss. Der andere hat die Situation, wo wir hinkommen müssen, ist einfach viel ein viel individualisierterer Ansatz zum Thema Führung. Das war immer der richtige Ansatz. Das war immer der richtige Weg zu verstehen. Führung heißt fast schon diskriminieren, bewusst zu diskriminieren. Ich muss verstehen, dass Michael ein anderer Alter ist als Oscar. Da kann ich nicht die gleichen Erwartungen an sie haben, die gleichen, also der eine arbeitet vielleicht eher lieber morgens, der andere lieber abends, man muss einfach differenzieren.
Ja.
Und das kommen wir jetzt schließlich der Kreis wieder zu einem Punkt von vorhin, Oscar. Das erfordert ja Zeit. Wenn wir über Führung reden, um diese Unterschiede zu verstehen, muss ich ja in den Dialog kommen, muss ich verstehen, was braucht der eine und was ist für deren Performance besonders relevant.
Voll, ja. Und da hilft es natürlich auch, wenn man einen guten Überblick hat über die individuellen Stärken der Mitarbeitenden. Und das zeigen ja nun auch mal die Zahlen, haben wir jetzt auch schon oft genug drüber gesprochen, auch wir drei, dass eigentlich jede Folge, die einen Vortrag, den ich halte, komme ich wieder auf das Thema zurück, weil es bei mir auch den größten Hebel gehabt hat. Aber ich finde es deswegen super spannend, dass du sagst, ja, in den USA ist das einfach schon viel, viel tiefer drin. Und klar, wenn du da als Schülerin, als Schüler besonders gut im Sport bist, dann gibt es nachmittags nochmal extra viel Sport in dem Bereich, in dem du gut bist. Wenn du super im Schach bist, bist du im Chess Club. Sonst bist du im Science Club, wenn du super in Science bist. Oder im Literature Club, wenn du super... Das ist hier nicht verankert.
Ja.
Und wenn wir es schon nicht in der Schule schaffen, weil das Bildungssystem umzukrempeln, das wird dauern, bis wir das geschafft haben, sollten wir es ja dennoch irgendwie bei der Arbeit schaffen. In meiner Erfahrung, um das vielleicht auch nochmal so als Tipp mitzugeben, dass wir vielleicht wenigstens die Zahlen bei den jungen Menschen nach oben bekommen. Auch wenn die Zeit gerade nicht da ist, nehmt euch die Zeit, vor allem mit jüngeren Mitarbeitenden, echt Feedback zu geben am Anfang. Selbst wenn man in den ersten Wochen beim Einlernen jeden Tag spricht, sei es auch nur 10 Minuten, 15 Minuten, Feedback zu geben, hey, so funktioniert das, so geht das gut, das wäre mein Tipp. die Person wird ein Leben lang dankbar sein, egal ob es im Remote-Kontext ist oder im Office. Es funktioniert immer, man schafft Selbstvertrauen und man schafft sich Mitarbeitende schon im jungen Alter, die dann auch das Selbstvertrauen haben, Themen wie KI und Technologie ins Unternehmen zu tragen, motiviert andere Mitarbeitende vorzubilden, weil auch das ja die Zahlen zeigen, dass meine Generation und die darüber auch zu 80% dazu bereit sind, ihr Wissen zu teilen und ihre Kolleginnen vorzubilden. Aber wenn man schon am Anfang es nicht schafft, sie zu motivieren und als integralen Teil des Teams zu verstehen, basierend auf ihren Stärken sie zu fördern, dann kommen wir einfach nicht weiter. Deswegen vielleicht auch nur mein Appell. Nehmt euch die Zeit. Danke, dass das auch eure Zahlen und du nochmal so unterstützt
hast. Wir haben hier noch den nächsten Strength Warrior gerade hier in der Familie Trautmann. Ich würde gerne noch eine Frage, bevor wir zum Ende kommen. Wir sind, die Zeit fliegt leider. Haben wir irgendwas übersehen? Hast du irgendwie noch Dinge aus der Studie, wo du sagst, das muss jetzt noch gesagt werden, da sollten wir noch drüber sprechen? Gibt es noch irgendeinen Bereich, der dich besonders beschäftigt gerade?
Das passt gut vielleicht zu dem, was gerade erzählt wurde, ist auch das Thema Onboarding. Oder wir haben zum Beispiel in den Zahlen gesehen, dass 40% von Menschen, die nicht mal ein Jahr im Unternehmen sind, sich schon umgucken.
Ja.
Und ich glaube, das passt sehr, sehr gut zu dem, was du gerade eben geschildert hast, Oskar. Nämlich, wenn ich mir nicht am Anfang diese Zeit nehme, was geht uns da eigentlich verloren? Also weil wir investieren ja eine Menge Zeit und Geld, um die Leute reinzuholen und verlieren sie so schnell wieder. Das ist eine der Sachen, die wir in den Daten wirklich sehen. Das nimmt zu, das ist eine Herausforderung. Also es an sich ändert das nichts, macht nur die Notwendigkeit, in Führung zu investieren, noch deutlicher. Die Notwendigkeit, Zeit zu investieren bei sich selbst, Self-Reflection. Was ist mir wichtig? Was möchte ich erreichen? Wie erreiche ich am besten? Und dann in die Führungsverantwortung zu gehen. Das wird noch wichtiger. Aber was wir jetzt vielleicht auch nicht lange besprochen, also gar nicht besprochen haben, ist natürlich HR, Personalabteilungen, the Governance von Arbeit hat hier auch eine entscheidende Rolle zu spielen. Und wenn wir in den Daten zum Beispiel aktuell sehen, dass 87% der Menschen, die in HR arbeiten, sagen, ich würde auch in Zukunft in HR arbeiten. Das heißt, das Herz blutet für die Themen.
Ja, ja.
Aber nur 17% haben das Gefühl, dass sie einen Unterschied machen.
Oh,
17%. Also auf der einen Seite ist das, finde ich, für die unter uns, die, und ich arbeite ja viel in der HR, mit HR-Institutionen und Organisationen, müssen wir einfach sagen, Armutszeugnis, we are failing miserably. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir uns die Frage stellen, why?
Ja.
Und was wir bei Gallup einfach versuchen, ist, wie können wir empirischer vorgehen bei diesen Themen? Und wir haben in unseren Studien gesehen, dass das zu wenig wahrgenommen wird von HR, dass sie da wirklich empirisch agieren, dass sie datenbasiert agieren, dass sie den Zusammenhang zwischen diesen Themen, über die wir reden, und harte Kennzahlen, Performance klar aufzeigen. Und ich würde sagen, vielleicht ein Takeaway ist für die unter uns, die an die Themen Leadership, Kultur, Kulturtransformation arbeiten, also weniger Morals, mehr Money, würde ich sagen. Show me the money. Also da wirklich einfach viel stärker quantifizieren, worauf soll das einschlagen, was erhoffen wir uns davon. Und dann, glaube ich, können wir vielleicht auch häufiger die Aufmerksamkeit kriegen, die diese Themen verdienen. Und dass wir nicht nur 17% der Personale und Personalerinnen haben, die dann sagen, bringt eigentlich nichts oder wird nicht wertgeschätzt, wird nicht anerkannt. Also wenn wir diese Zahl auf 50% bringen könnten, wären wir auch in ein anderes Land, glaube ich. Dann hätten wir viel, viel andere, viel, viel bessere Ergebnisse bei solchen Studien als letzter Punkt.
Voll. Und vielleicht noch um einmal an unsere Folge, die wir in Berlin zusammen aufgenommen haben, die mir noch in bester Erinnerung ist, kann ich ja nur empfehlen, auch allen Zuhörern nochmal reinzuhören.
Lief nur bei Zuma Meets Boomer.
Aber wo wir eben auch über die Erkenntnisse von Paya Arora, wenn wir noch über Indien sprechen, gesprochen hatten, der Professorin aus Utrecht, die wir auch interviewen durften, und du das eben auch unterschreiben konntest. Warum läuft's in Indien besser als hier in diesem Kontext, weil die Leute tausendmal hoffnungsvoller auf die aktuellen Technologien und Entwicklungen schauen. Sei es Social Media, sei es KI. Alle sehen es als Aufstiegschance aus einer prekären Situation, aus dem Status quo. Und wir müssen auch da so ein bisschen aus unserer sicheren kleinen europäischen Bubble mal raus und schauen, okay, wie können wir Lösungen schaffen? Wie können wir europäische Lösungen schaffen? Wie können wir mithalten? Wie können wir unsere Werte wieder in die Welt transportieren? Im besten Sinne. anhand und mit diesen Technologien und echte Effizienzen schaffen, die die Welt auch besser machen, weil die Möglichkeiten sind da. Sobald man mal aus seiner Komfortzone rauskommt und merkt, wie viel Kraft da drin auch steht, Lösungen zu entwickeln, wird es uns allen, glaube ich, besser gehen. Deswegen danke, dass ihr eure Arbeit macht, dass wir eure Zahlen nutzen können für unsere Argumente. Paar, wie immer, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich hier dabei sein durfte, so spontan. Love it.
Und wenn du Lust hast, bist du ab sofort unser Stammgast. Den wir immer mal wiederholen.
Aufpassen. Das ist jetzt, it's live, it's recorded. Das war jetzt ein Versprechen. Das kannst du jetzt nicht mehr zurück.
Du kannst immer wieder zurück.
Super. Und
planen wir schon mal das nächste Mal, wenn ich aus Gambia wieder da bin.
Sehr schön.
Ganz viel Spaß in der Heimat dann. Und dann machen wir noch kurz ein Foto, ein Screenshot. Dann haben wir was für LinkedIn. Moment. Hier, genau. So, da. Alle lieb gucken. Da. So, super. Schön.
Sehr cool.
Schau, ob wir es drin lassen.
Ja.
So oder so, paar. Es halt so drin.
Ja.
Und
lassen alles drin.
Genau, dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder.
Sehr cool.
Bis dann.